Deutschlandfunk, Europa heute.
Wenn Sie freitags Europa heute hören, dann wissen Sie, was jetzt kommt. Freitag ist der Tag, an dem wir regelmäßig nach Odessa oder nach Kiew schalten, zu Karina Beigelzimmer oder zu Ivan Chaivanowitsch. Die beiden erzählen uns von ihrem Alltag im Krieg. Die beiden berichten uns, was sich für sie und für viele andere Menschen in der Ukraine verändert hat seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Gemeinsam mit Karina Beigelzimmer und Ivan Chaivanowitsch will ich in dieser Sonderausgabe von Europa heute das Jahr 2023 ein wenig Revue passieren lassen. Dazu herzlich willkommen. Sie leben in Kiew und in Odessa, in zwei Städten in der Ukraine, die inzwischen Kriegsschauplätze sind, seitdem Russland Krieg gegen die Ukraine führt.
Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon, dieser Krieg. Und wir müssen, glaube ich, auf unsere körperliche und geistliche Gesundheit achten.
Der Journalist Ivan Chaivanowitsch in Kiew arbeitet für lokale und internationale Medien. Er unterstützt sie bei den Recherchen und kommt viel im Land rum.
Ich fühlte mich die ersten Tage nach dem Beginn des Krieges wie gelähmt. Ich konnte nichts tun. Es war eine Zeit voller Angst, Verzweiflung am Anfang und mein Leben wurde plötzlich auf den Kopf gestellt.
Karina Beigelzimmer in Odessa arbeitet dort als Journalistin und als Deutschlehrerin. Um über ihre Eindrücke und Erlebnisse im zurückliegenden Jahr zu sprechen, habe ich mich mit den beiden verabredet. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Karina Beigelzimmer, Ivan Chaivanowitsch, als ich mich auf dieses Gespräch mit Ihnen beiden vorbereitet habe, da ist mir die Neujahrsansprache von Präsident Zelensky aus dem letzten Jahr aufgefallen. Das war eine Ansprache an das ukrainische Volk Ende Dezember 2022. Ich habe sie mir auf YouTube angesehen. Der Präsident steht in olivgrüner Winterjacke vor dunklem, tiefschwarzem Hintergrund. Volodymyr Zelensky von Musik unterlegt, macht am Ende seiner Neujahrsansprache den Ukrainerinnen und Ukrainern Mut. Und er verspricht, dass das Jahr 2023 das Jahr der Rückkehr werde. Hören wir da mal rein.
Нехай цей рік буде роком повернення, повернення наших людей, воїнів.
Präsident Zelensky spricht über 2023 als dem Jahr der Rückkehr in das normale Leben, das Jahr der Rückkehr der Soldaten zu ihren Familien, das Jahr der Freiheit mit der Aussicht auf glückliche Momente. Das Versprechen konnte Präsident Zelensky nicht halten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören, Ivan Chaivanowitsch?
Ich denke, dass diese Ansprache, dieser Appell ist auch heute noch genauso relevant wie vor einem Jahr. Und man kann einfach wiederholen alles das, was Präsident gesagt hatte. Weil heute haben wir auch keine andere Wahl, als zu gewinnen. Wir wissen auch nicht, was uns das neue Jahr bringen wird, auch wie vor einem Jahr, aber wir sind auf alles vorbereitet. Und der Wunsch, die Hoffnung, dass ein neues Jahr, ein Jahr der Rückkehr zu den Familien, zu den Häusern, zu friedlichen Beschäftigungen wird, ist auch gewünscht, ist auch eben eine Hoffnung, aber leider scheint es in diesem Jahr weniger realisierbar zu sein als vor einem Jahr, weil wir verstehen jetzt auch und immer mehr, dass der Krieg auch im Jahr 2024 nicht enden wird, leider.
Karina Beigelzimmer, was haben Sie damals gedacht, als Präsident Zelensky dieses Versprechen gegeben hat, das Versprechen auf eine Rückkehr in den Alltag?
Ich hatte auch Hoffnung auf die Rückkehr zum normalen Leben. Man kann sich viel wünschen, aber das Leben ist leider kein Wunschkonzert. Und gerade wenn man so einen aggressiven Nachbarn wie Russland hat. Es gibt ein deutsches Sprichwort, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und leider ist Russland genauso ein Nachbar. Natürlich hätten Zelensky und alle Ukrainer sich eine Rückkehr zur Normalität gewünscht, aber es liegt nicht alleine in unserer Hand.
Karina Beigelzimmer, Ivan Chaivanowitsch, lassen Sie uns gemeinsam darauf blicken, was dieses Jahr gebracht hat, was Sie erlebt haben und was sich für Sie verändert hat. Ivan Chaivanowitsch, Sie sind in diesem Jahr viel unterwegs gewesen, waren auf Recherchen, haben mit vielen Menschen gesprochen und haben uns auch in Europa heute immer wieder davon erzählt. Welche besonderen Momente haben Sie erlebt? Welche besonderen Menschen haben Sie kennengelernt?
Wenn wir über die Orte reden, dann sind leider am meisten sind mir die Ruinen in meiner Erinnerung geblieben. Ich erinnere mir zum Beispiel an ein Dorf Posad Pokrovsky in Cherson-Region, das vollkommen zerstört worden war durch Russen. In diesem Dorf lebte fast 2.500 Menschen und es gibt jetzt nur ein Drittel davon. Und kein einziges Gebäude, kein einziges Haus ist in diesem Dorf unbeschädigt geblieben. Alles wurde entweder zerstört oder zumindest schwer beschädigt. Und auch Markt, auch Kindergarten, auch Schule. Und diese Leute, die wieder schon auf die zweite Winter sich vorbereiten, haben immer noch keine Wohnungen. Und wenn das alles wieder gebaut wird, weiß ich nicht. Es war auch sehr schmerzhaft, Mykolaiv zu besuchen. Ich habe in Mykolaiv 8,5 Jahre gelebt. Ich habe dort studiert, ich habe dort gearbeitet. Und jetzt habe ich in Mykolaiv ein Wohnheim gesehen, in dem ich gewohnt habe, der zerstört ist. Ich habe dort ein Gymnasium gesehen, ist zerstört durch eine Rakete. Ich habe auch vorbei Kasernen, Soldatenkasernen gefahren, die zerstört sind, die in ersten Kriegstagen getroffen wurden durch russische Raketen, wo auch mehrere hunderte Soldaten umgebracht wurden. Und wenn wir über die Menschen reden, wenn ich an die Menschen erinnere, dann ist es vielleicht ein versehrter, ein verwundeter Soldat, der seine Bein verloren hat, es wurde abmutiert und er war so stark, er war so einfach stark. Ja, ich weiß nicht, welches andere Wort soll ich finden. Also er wirkte so, dass er kein Mitleid erwecken wollte. Er hat nicht bedauert, was passiert ist und er wollte einfach ein Mitglied der Gesellschaft bleiben und weniger Hilfe brauchen. Und dieser Optimismus, diese innerliche Härte, Wirbelsäule, ja, hat mir sehr beeindruckt.
Die Stadt Odessa blieb ja zunächst von dem Krieg verschont, doch dann schickte Russland auch dorthin Raketen und Drohnen. Und Karina Beigelzimmer, als Sie uns im März das erste Mal in Europa heute von dem Krieg erzählt haben, da haben Sie uns Odessa so beschrieben.
Vor dem Krieg war Odessa mit fast 1 Million Einwohnern die drittgrößte Stadt der Ukraine. Hier lebten vor dem Krieg friedlich mehr als 100 Nationalitäten. Aber die Leichtigkeit ist fast weg. Am Anfang des Krieges war die Stadt grau, das Wetter war schlecht, die Gesichter der Menschen waren grau.
So haben Sie das uns im März, Karina Beigelzimmer, beschrieben. Seitdem haben die Angriffe auf Odessa zugenommen. Wie sieht der Kriegsalltag jetzt aus?
Spaziert man durch die Stadt, beobachtet man Menschen, die ihren alltäglichen Beschäftigungen nachgehen, zum Beispiel Einkäufe machen oder Kaffee trinken oder sich mit Freunden treffen. Gleichzeitig ist jedoch eine spürbare Nervosität in der Luft. Und ich kann das erklären. Während für einige das Leben noch, sagen wir so, relativ normal weitergeht, haben die meisten mit tiefgreifenden Veränderungen zu kämpfen. Arbeitslosigkeit, die Furcht von finanziellen Engpässen oder der Verlust von Angehörigen. Und die Luftangriffe, sie hinterlassen oft Zerstörung, Verletzte und Tote. Und hinzu kommt diese anhaltende Angst. Die Situation hat sich in unserer Region in den letzten Monaten sehr verschlechtert. Auch nachts durchbricht regelmäßig der schrille Ton der Alarm-App die Stille. Man schreckt hoch und man kann dann nicht mehr schlafen. Aber mit dem Beginn eines neuen Tages realisiert man, dass man überlebt hat. Und man kann dann für einen kurzen Moment den Kriegsalltag vergessen. Man genießt ruhige Momente, aber nur bis der nächste Fliegeralarm das Leben erneut auf den Kopf stellt.
Ivan Rajvanovic, als wir beide in einer Europa-Heute-Ausgabe über den 24. Februar 2022 gesprochen haben, über den Tag, als Russland die Ukraine überfiel, da haben Sie mir erzählt, dass Sie es von Ihrer Tochter erfahren haben, die gesagt hat, Fati, der Krieg ist ausgebrochen. Wie reden Sie mit Ihrer Tochter heute über den Krieg?
Ich denke, dass heutige Kinder, auch meine Tochter, auch meine 14-jährige Tochter, sind viel erwachsener als ihr Alter, als ihr biologischer Alter. Sie verstehen ganz viel, ich brauche nichts zu erklären. Ich denke, dass diese Generation keine Sentimenten gegenüber Russland haben wird. Wissen Sie, ich bin in der Sowjetunion geboren, aufgewachsen. Wir hatten gemeinsame Geschichte des Kampfes im Zweiten Weltkrieg. Wir haben gleiche Filme, Kriegsfilme geschaut und so weiter. Und jetzt gibt es diesen gemeinsamen kulturellen Hintergrund nicht, erstens. Zweitens, jetzt sind Russen ein Feind. Und so wie wir in der Kindheit einen Krieg gespielt haben, unsere gegen Nazis, dann glaube ich, jetzige Kinder spielen auch einen Krieg, unsere gegen Russen. Und meine Tochter will keine Bücher auf Russisch lesen, will keine Filme im russischen Übersetzung schauen, will keine russische Musik hören. Ich bin nicht so kategorisch. Also ich verbiete ihr das nicht. Sie will nicht. Sie will nicht. Also ich glaube, dass wir nicht so viel unseren Kindern erklären müssen, wenn ein Vater von Kommilitonin meiner Tochter im Krieg umgebracht worden ist. Und wenn sie jeden Tag mit Schweigeminute anfangen, um die Verstorbenen und Gefallenen zu ehren.
Carina Beigelzimmer, wie erleben Sie das an Ihrer Schule in Odessa? Sie unterrichten Jungen und Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren. Was sagen Ihnen Ihre Schülerinnen und Schüler, wenn es um den Krieg geht?
Erstens, ich bin mit Ivan völlig einverstanden, dass die heutige Generation, dass diese Kinder viel, viel reifer sind und erwachsen. Und sie sprechen oft über ihre Sorgen, über ihre Müdigkeit, aber sie fragen nicht mehr, wann der Krieg zu Ende ist. Und diese Generation wird von Traumata geprägt. Ein drastisches Beispiel dafür ist meine Schülerin Sophia, deren Bruder an der Front kämpft. Sie ist 14 Jahre alt und sie überprüft alle 10 Minuten ihr Handy in der Hoffnung, eine Nachricht von ihm zu erhalten. Denn diese bedeutet für sie, dass er noch am Leben ist. Und in meinen Klassen, in meiner Schule begegne ich auch Schülern, die aus den umkämpften Gebieten Mariupol und Kherson nach Odessa geflohen sind. Und die Berichte über ihre Erlebnisse sind erschütternd. Sie hinterlassen einfach Gänsehaut, Raketenangriffe, Verletzungen, zerstörte Häuser und der Verlust von Angehörigen. Das sind nur einige Elemente einer langen und schrecklichen Liste von Grausamkeiten. Trotz aller dieser traumatischen Erfahrungen bin ich beeindruckt von der erstaunlichen Reife und dem Mut, den Kinder und Jugendliche inmitten solcher Herausforderungen zeigen. Und es ist bewundernswert, wie sie trotz aller Probleme nicht aufgeben und einen optimistischen Blick in die Zukunft behalten.
Viele Kinder haben ihre Eltern verloren. Ivan Chaivanowitsch, gibt es Zahlen, wie viele Kinder in der Ukraine zu Kriegswaisen geworden sind?
Leider kenne ich diese Zahlen nicht. Ich weiß nur, dass fast 20.000 Kinder verschleppt worden sind und weniger als 400 zurückgekehrt sind. Also klappte es, zurückzubringen. Aber was die Waisen angeht, weiß ich leider nichts.
Sie sprechen die nach Russland verschleppten Kinder an. 20.000 sollen es sein, 400 sind ungefähr zurückgeholt worden.
Aber in der Tat ist die Zahl, glaube ich, viel höher. Als russische Seite, diese Präsidentenbeauftragte für Kinder, Maria Lvova-Belova, nannte die Zahl von 700.000 Kinder, die angeblich nach Russland geflohen sind. Ich glaube nicht, dass es 700.000 ist, aber ich bin der Meinung, das ist auch viel mehr als 20.000.
Was bekommen Sie davon mit, was die ukrainische Regierung unternimmt, um diese Kinder wieder zurückzuholen?
Ukrainische Regierung verhandelt. Ja, es gibt ständig Verhandlungen, ständige Bemühungen, die Untersuchungen festzustellen, wo sich diese Kinder befinden und dann irgendwie eine Absprache zu erzielen, damit diese Kinder zurückkehren können oder abgeholt werden können. Das klappt aber viel zu selten, so wie auch mit Kriegsgefangenen. Ukraine will alle, diese einige Tausende, über 4000, soweit ich mir erinnere, Kriegsgefangene zurückhaben. Aber Russen wollen einfach nicht austauschen. Und das ist das Schlimmste, wenn wir über die Kinder sprechen, weil die Kinder in Russland umerzogen werden. Sie werden russisch indoktriniert und es wird daran gearbeitet, dass sie ihre Identität, ihre Zugehörigkeit zur Ukraine verlieren. Und das ist eine Gewalt.
Ivan Chaivanovich, was wünschen Sie sich für das kommende Jahr? Was wünschen Sie sich für 2024?
Oh, das ist so eine einfache und zugleich sehr extrem komplizierte Frage. Traditionell wird Счастья здоровья gewünscht, also Glück und Gesundheit. Das ist vielleicht die wichtigste Sache, die man braucht. Glück und Gesundheit. Seit 2014 wieder relevant war, einen Frieden zu wünschen. Und im letzten Jahr, oder ganz letztes Jahr, hat man auch den Sieg gewünscht. Jetzt aber verstehen wir, dass mehrere verstehen und hoffen nicht mehr, dass der Sieg im 2024 kommt. Ich würde mir wünschen, dass ich einen Prozess im Gerichtshof, im internationalen Tribunal über Putin beobachte, im Fernsehen, live oder vor Ort. Das wird aber nicht im 2024 passieren. Ich würde mir auch wünschen, dass Donald Trump bei Wahlen in den USA nicht gewinnt. Das wäre aber irgendwie nicht angemessen, ja, als ein Wunsch, als ein Traum für das nächste Jahr, die Wahl in einem anderen Land zu betrachten. Deswegen würde ich sagen, dass so wie 2023 ein Jahr geworden ist, wenn die Welt, der Westen endlich verstanden hat und gesehen hat, was Russland ist, das ist eine Autokratie, wünsche ich mir, dass im Jahr 2024 die Welt und der Westen in erster Linie eine Antwort auf die Frage findet, was mit Russland nach dem Krieg oder nach dem Kriegsende, nach Russlands Verlust zu machen. Ich glaube, das ist ganz harte, ganz schwierige Frage, die man sich nicht traut zu beantworten, weil viel zu viele Länder und Oberhäupter fürchten, was passiert und fürchten, dass Russland zusammenbricht. Ich glaube, man muss halt denken und daran arbeiten, dass Russland an kontrollierten Zerfall Russlands. Das wird viel mehr Gewinn und Gutes für die Welt, für den Frieden bringen als Gefahr im Falle, dass Russland weiter existieren wird in heutigen imperialen Grenzen.
Carina Breigelzimmer, die Frage, was Sie sich für das Jahr 2024 wünschen, die geht natürlich auch an Sie.
Ich habe eine kurze Antwort. Für das Jahr 2024 hege ich die aufrichtige Hoffnung auf eine Zukunft, die von Frieden und Harmonie geprägt ist. Und mein tiefster Wunsch ist es, dass mein Land aufblüht und nicht im Blut versinkt und dass alle Menschen in der Ukraine wieder ein erfülltes, ein normales Leben führen können. Und ein weiterer Traum mag zunächst seltsam erscheinen. Aber trotzdem sage ich, endlich ausreichend Schlaf zu finden und die Luftalarm-App dauerhaft löschen zu können.
Sehr persönliche Wünsche waren das für 2024 von Carina Breigelzimmer und von Ivan Chaivanovich. Sie haben uns auch an diesem Freitag daran teilhaben lassen, was es bedeutet, in einem Land zu leben, das Krieg führt. Wir von Europa heute bedanken uns dafür bei Ihnen. Und im Namen des Europa heute Teams bedanke ich mich aber auch bei Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ihre Katrin Michaelsen.